Um damit zu dem nächsten Teil unserer Reise. Das wird dann schließlich eine Rundreise, die uns am Ende wieder nach Brake führen wird. Aber wir waren in Bad Pyrmont und in Brake. Jetzt haben wir einen kleinen Abstecher nach Frankreich gemacht. Und nun kommen wir zu den Kriegsschauplätzen dieser Welt, die zum Teil ja gar nicht so entfernt sind. In Bosnien, das wissen wir. Aber auch in anderen Teilen der Welt wird heute gekämpft und gestorben. Aber es wird nicht nur in diesen Teilen der Welt gekämpft und gestorben, sondern zum Teil, so wie ich hier aus einer Illustrierten ein Beispiel mitgebracht habe, gibt es den Krieg auch vor der eigenen Haustür oder sogar den Krieg hinter der eigenen Haustür, dann gibt es den Kampf in der Familie. Heute Abend soll das Thema heißen Krieg und Frieden bzw. Feinde und Freunde. Das reimt sich beides gut. Es gehört auch ganz eng zusammen, denn irgendwie müssen wir uns entscheiden, wie stehen wir zu anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Graben wir da das Kriegsbeil aus oder rauchen wir zusammen die Friedenspfeife? Beziehungsweise, die kann ja auch leer sein, wir brauchen sie nicht zu rauchen. Wenn wir im Alten Testament und auch im Neuen lesen, da wird sehr viel Wert auf den Frieden gelegt. Im Jesaja, im 11. Kapitel, da ist die sogenannte Friedensvision. Da beschreibt Jesaja, wie es einmal auf der Erde sein wird. Da der Lamm und der Löwe liegen, das Lamm und der Löwe liegen beieinander, das Kind wird am Loch der Otter spielen und all diese Beispiele, die uns zeigen, da hofft der Jesaja, da wies der Jesaja darauf hin, es wird einmal eine Zeit geben, in der Gott auf der Erde herrschen wird, in der tatsächlich vollkommener Friede, absolute Harmonie untereinander herrschen wird. Und auch der Gruß, mit dem sich bis heute die Juden grüßen, das Shalom, bedeutet ja Frieden. Die wünschen sich also Frieden, nicht nur einen guten Tag oder einen Grüß Gott oder so etwas, wie man das nur in Deutschland zueinander sagt oder eben in Norddeutschland sagt man dann ja Moin, nicht? Das heißt dann auch so viel wie guten Tag oder etwas Ähnliches. Nun, in Israel, da wünscht man sich Frieden und zwar einen umfassenden Frieden, eine Harmonie, eine Atmosphäre des Vertrauens, ein nicht nur des Fehlen des Kampfes, sondern ein Friede, der die Gabe Gottes ist. Ein Friede, den man nicht selbst machen kann. Und dieses Shalom ist vollkommen erst da in dem Reich Gottes, was Gott gründen wird und auf das schon Israel gehofft hat und von dem Israel gewusst hat, es wird kommen. Der Friede kommt von Gott und Gott wird in Römer 15, Vers 33 auch der Gott des Friedens genannt. Es ist also nicht so, dass der Friede ist ein Ziel unter vielen anderen, sondern da wird das ja ganz eng mit der Person Gottes zusammengebracht. Also Gott ist ein Gott des Friedens. Jesus erscheint seinen Jüngern nach der Tod und der Auferstehung und dann grüßt er sie mit dem Gruß Friede sei mit euch. In Lukas 2, Vers 14, am anderen Ende des Lebens Jesu, bei der Geburt, da heißt es dann, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Überall merken wir, überall da kommt immer wieder der Friede vor. Und es gibt viele weitere Beispiele. Eines habe ich gefunden, im Psalm 29, Vers 11. Da steht, der Herr wird sein Volk mit Frieden segnen. Und im Epheser 6, Vers 15, ich berühre die jetzt nur da und dort, wer die hinterher wissen will, dem kann ich sie auch gerne sagen. Im Epheser 6, Vers 15, da steht, dass wir das Evangelium des Friedens vorwärts treiben sollen. Da wird also das Evangelium, die gute Botschaft vom Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi, wird das Evangelium des Friedens genannt. Da ist also auch wieder dieser Friede, von dem wir schon von dem Alten Testament gehört haben. Nun ist es aber so, obwohl immer wieder auf Frieden hingewiesen wird, obwohl dieser Friede sehnlichst erwartet wird, ist es so, wenn wir um uns herum gucken, Friede herrscht gar nicht. Die Zeitungen hätten nichts mehr zu schreiben, das Fernsehen kaum noch etwas zu berichten, wenn es nicht den Unfrieden gäbe. Seien es die Chaostage, wo Chaotika in Hannover war das, glaube ich, eben alles zusammenschlagen, sei es der Krieg in Bosnien oder irgendeinem anderen Teil der Welt. Krieg herrscht um uns herum. Zwischen den Staaten wird dieser Krieg mit Waffen ausgetragen. Nach dem Ersten Weltkrieg sagte man in Deutschland, nie wieder Krieg, wir wollen nie wieder Krieg haben. Und wenige Jahre später brach der bisher schrecklichste Krieg, der Zweite Weltkrieg, in Europa aus. Und in der Zwischenzeit, obwohl man sich da sagen könnte, nun ist doch endlich Frieden, hat es überall auf der Welt Kriege gegeben. Schon allein nur die Kriege ohne diese kleinen Auseinandersetzungen, die es da und dort mal gibt, haben schon über 200 Jahre lang gedauert in dieser Zwischenzeit, wenn man sie aneinanderreihen will. Ich brauche nur zu erinnern an den Vietnamkrieg, an Korea, an Afghanistan, an Israel, an den Iran- oder Irakkrieg oder an den Golfkrieg, an Bosnien, Tschetschenien, an den Sudan, an Somalia. Es ließ sich endlos weiterführen. Und da sind Grausamkeiten, wo Menschen Menschen quälen. Aber den Krieg gibt es auch hier unter uns. Es gibt beispielsweise in New York, habe ich vor einiger Zeit gelesen, da war dann ein Urlauber, hat sich die Freiheitsstatue auf dem Schiff angeguckt, nur unter Touristen, und plötzlich schießt ihn da jemand an. Man weiß nicht woher. Da gibt es in New York die Bandenkriege, die Kriminalität, wir haben zwei Polizisten unter uns, die können sicherlich genügend davon erzählen, die mehr und mehr um sich greift und vor allem mit weniger Hemmungen auch Gewalt anzuwenden. Die Wahrscheinlichkeit, für jugendliche Schwarze zu sterben, ist am ehesten durch Gewalteinwirkung. Die meisten jugendlichen Schwarzen werden ermordet, wenn sie sterben. Da sieht man, da herrscht Krieg. In Deutschland wurden vor zwei Jahren 13.400 Straßenräube festgehalten. 1965 insgesamt 1.789.000 Fälle von Gewaltkriminalität und 1990 waren es schon 4,5 Millionen. Das hat sich dann also verdreifacht in dieser Zeit. Welcher Fernsehfilm wäre noch interessant, wo keine Gewalt darin vorkommt? Ich habe irgendwie mal gelesen, ein Kind, was eben noch nicht zur Schule geht, hat schon, weiß nicht, 2000 Morde gesehen im Durchschnitt im Fernsehen. Stellt euch vor, da ist die Atmosphäre der Gewalt überall um uns herum. Computerspiele, wo man den anderen abschießen muss. Psch, psch, und wenn man am meisten abgeschossen hat, dann bekommt man am meisten Punkte und hat gewonnen. Da gibt es den Krieg im Geschäftsleben gegen die Konkurrenz. Man redet auch von der Übernahmeschlacht. Man redet von der Verdrängung oder dem Kampf um die Märkte. Im Sport ist der Wettkampf ein fester Ausdruck. Die Schlachtenbummler, der Torschütze, der Stürmer, die Schüsse, die Abwehr oder die Verteidigung. All das finden wir in unserem tagtäglichen Umgang und wundern uns gar nicht darüber. Aber es gibt auch den Krieg, an dem wir noch viel mehr beteiligt sind, der Kleinkrieg in der Nachbarschaft, der Krieg in der Familie. Da beobachtet jeder kritisch den anderen, wo er nun etwas feststellen kann, über das er sich aufregt. Manchmal sind es Sticheleien oder Kleinigkeiten, wo nun der eine nicht auf den anderen hören will oder auch nicht kann. Da sind dann die Kämpfe um die Alliierten, um die Kinder, eben die Kinder für sich einzunehmen. Seht ihr, was der Papa dort macht? Seht ihr, was die Mama dort macht? Das ist doch falsch. Und schließlich irgendwann, die Kinder wissen auch, wie sie das machen müssen, stellen sich auf die Seite des Stärkeren oder beziehen mal dort, mal da Positionen, je nachdem, was ihnen zum Vorteil genügt. Da habe ich gerade vor kurzem wieder erlebt, als ein Ehepaar zu Besuch bei uns gewesen sind, da kam sofort das Gespräch auf eben den strittigen Punkt in der Familie. Die Frau wollte gerne ein Zimmer, in dem vorher die Mutter gewohnt hat und die nun gestorben war, neu ausbauen. Der Mann hat gesagt, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit und ich kann das gar nicht machen. Und dann war es wieder so, wir als Außenstehende sollten nun mit einbezogen werden, auf welche Seite schlagen wir uns? Jeder hat gehofft, dass nun endlich ein entscheidender Hieb wieder ausgeführt wird. Nun, ja, du hast doch recht, wie kann der andere das nur machen? Wie kann der nur so faul sein und das jetzt nicht ausbauen? Oder umgekehrt, ja, du hast doch schon so viel Platz, was willst du noch damit? Bist nie zufrieden? Jedenfalls, wir haben uns dann vornehm zurückgehalten, weil unsere Sache ist es sowieso nicht. Wir haben weder das Haus gesehen, noch wissen wir, was die Vorgeschichte dabei gewesen war. Oder es kommt dann das, wie du mir, so ich dir. Du hast meine Zahnbürste runtergeworfen, also lasse ich jetzt das Fenster offen. Du gehst immer mit den schmutzigen Schuhen in das Haus, also werde ich jetzt meinetwegen den Kaffee, was weiß ich, kalt werden lassen oder du hängst deine Kleidung nicht über den Bügel und also werde ich jetzt auch nicht einkaufen gehen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht zu Hause, aber vielleicht kennt ihr das, da oder dort gibt es dann diese Revanchen, so diese kleinen Austausch, wo man ganz genau weiß, auch wo der andere seine empfindlichen Punkte hat, wo man ihn treffen kann. Da gibt es bei denjenigen, die darüber hinaus wachsen, sogar Gewalt in der Ehe. In Basel habe ich mit einer jungen Frau zusammengearbeitet, deren Schwester von ihrem Freund umgebracht wurde aufgrund solcher Streitigkeiten. Plötzlich hat er ein Messer in der Hand gehabt, wollte sie vielleicht nur einschüchtern und die Frau ist daran gestorben. Ein anderes Beispiel, was ich hier gelesen habe von Zürich, da habe ich mir manchmal gedacht, nun, da kann ich mich ein Stück weit vielleicht reinversetzen. Da steht, nicht immer bleibt es im Rüppli-Krieg, das ist im Schweizerdeutsch, das heißt so viel wie der Kleinkrieg, beim Wortgefechten und kleinen Bösartigkeiten. In Zürich erwürgte 1991 ein 79-Jähriger seinen Nachbarn, weil er ihn verdächtigte, einige Bücher gestohlen zu haben. Nun, da könnt ihr euch denken, erstmal ein 79-Jähriger, würdet ihr ihm das zutrauen, dass er seinen Nachbarn erwürgt? Aber da seht ihr, wenn es dann so eines zum anderen kommt, wenn man sich gegenseitig aufschaukelt, dann können selbst solche Reaktionen noch zustande kommen. Wo ist nun die Ursache zu diesem Kleinkrieg in den Familien? Wo ist die Ursache zu dieser gegenseitigen Stichelei am Arbeitsplatz? Erst einmal ist da natürlich der Angriff des anderen. Denn, das wissen wir ja schon, seitdem wir als Kinder aufgewacht sind, der andere ist immer schuld. Das ist ja bei den Kindern so, ist ja ganz klar. Wenn ihr mehrere Kinder habt und ihr fragt, ja, warum streitet ihr euch oder wer hat angefangen, dann ist immer klar, ist immer der andere. Das war bei Adam und Eva schon so, ihr kennt die Geschichte. Da nun fragt Gott die Eva, warum hast du von dem Baum gegessen? Und da sagt die Eva, ja, nee, umgekehrt, der Adam sagt das, Adam wird gefragt, eben als Mann zuerst, dann sagt er, ja, die Eva hat mir gegeben. Die Eva lässt das natürlich auch nicht auf sich sitzen und die Eva sagt, ja, die Schlange hat mir gegeben. Und wäre die Schlange noch da gewesen, wahrscheinlich hätte die auch noch jemanden gefunden, der eben ihr sie dazu verführt hat, die Eva zu verführen. Nein, wir wissen ja, die Geschichte ist ein bisschen anders gewesen mit der Schlange, aber trotzdem, auch da funktioniert schon dieser Mechanismus, der andere ist schuld, also die Ursache des Unfriedens ist immer der andere. Manchmal, wenn wir es uns nicht ganz so einfach machen, dann rechtfertigen wir uns mit irgendeiner Ungerechtigkeit. Zum Beispiel sagt die Frau, ja, das ist doch ungerecht. Ich putze den ganzen Tag, da kommt mein Mann jetzt nach Hause und zieht nicht mal an der Haustür die Schuhe aus und überall habe ich wieder den Dreck und muss wieder von vorne putzen. Ihr merkt, das ist ein Beispiel, was aus dem Leben gegriffen ist. Zumindest haben wir die Auseinandersetzung zwischen meiner Frau und ich, haben das manches Mal schon gehabt. Es gibt unzählige andere Beispiele. Zum Beispiel die Zahnpastatube. Ich habe eine Familie kennengelernt, da war ständig die Diskussion über die Zahnpastatube, weil der eine hat sie offen stehen lassen, dann vertrocknete die Zahnpasta und der andere wollte unbedingt, dass sie zugedreht wird, damit es eben frisch drin bleibt. Der eine hat sie vom Ende her aufgedreht und der andere hat einfach in der Mitte draufgedrückt und dann blieb natürlich die Hälfte in der Zahnpastatube drin. Da seht ihr, das kann sogar zu einem Scheidungsgrund werden da und dort, nicht? Also, das ist die Ungerechtigkeit. Vielleicht ist es manchmal die Unterdrückung, die sich nun Luft bahnen muss, die sich endlich freien Lauf bahnen muss. Vielleicht auch die Unzufriedenheit einfach mit der Situation. Irgendwie, das füllt mich nicht mehr aus, was ich mache. Ich habe Ärger gehabt am Arbeitsplatz, ich bin unzufrieden damit, komme nach Hause und schon bricht der Krieg aus. Oder die Kinder waren den ganzen Tag ungezogen und dann kommt mein Mann und hört nicht mal zu, was ich dort ihm zu sagen habe. Da kann diese Unzufriedenheit dazu führen, dass wir uns bekriegen. Genauso wie es in großen Staaten auch läuft, wo die Leute unzufrieden sind und einen Krieg vom Zaun brechen. Manchmal sind es Bedürfnisse, die wir haben und die wir zu Recht haben. Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Zeit und Zuwendung von unserem Partner, nach danach, dass uns jemand zuhört und weiß, wie es uns geht und die nicht erfüllt werden und wo wir dann versuchen, Aufmerksamkeit, vielleicht wie ein kleines Kind, auf uns zu lenken, die Kinder, die dann irgendwie randalieren, dass man sich ihnen zuwendet. Im Hintergrund, wenn wir nun etwas genauer sehen, dann sind da die Aggressionen, die irgendwie in uns sind, wo wir denken, ja, das muss heraus, da muss ich irgendwie etwas machen. Eine Nachbarin, die wir in Basel gehabt haben, die hatte immer im Schrank ein paar Gläser stehen und sie hat sich stolz gebrüstet dessen. Sie hat gesagt, ja, also immer wenn ich wütend bin, am besten, dann nehme ich diese Gläser und schmeiße die auf den Boden und immer je nachdem, wie wütend sie ist, nach bestimmt vielen Gläsern, ist das dann abreagiert. Im Hintergrund steht auch das Anspruchsdenken, was ja gerade unsere Zeit beherrscht. Wir brauchen uns nur umzusehen. Überall wird dieses Anspruchsdenken auch gefördert und durchgesetzt. Das heißt doch, lass dir nichts gefallen, setz dich durch. Ein Buch, ein Ratgeber, ein Selbsthilferatgeber, den ich vor kurzem gesehen habe, heißt Die Kunst, ein Egoist zu sein. Also, das wird nicht als negativ betrachtet, sondern als positiv. Da wird angeleitet, wie man am besten seine eigenen Interesse und Wünsche durchsetzen kann. Scheinbar haben wir doch heute ein Recht auf Glück, auf sexuelle Abwechslung, auf Schönheit, auf Reichtum, auf Selbstverwirklichung und Gesundheit. Das ist doch so, wenn das fehlt, dann muss irgendjemand schuld sein. Dann werden wir unzufrieden, weil wir ja fast ein Recht, ein garantiertes Recht darauf zu meinen haben. Dann kommt natürlich auch der Neid hervor, der Neid auf andere Menschen, denen es besser geht als uns. Der Nachbar, der einen größeren Mercedes fährt, als wir es fahren, oder der ein schöneres Haus hat, dessen Kinder mehr auf ihn achten, der Urlaub, den er gemacht hat. Wenn wir dahinter sehen, dann merken wir, all das hat den Ursprung in der Ich-Zentriertheit, in der Sehen auf die eigenen Wünsche und Vorteile. Da fehlt irgendwie der innere Friede, innere Unzufriedenheit. Da muss doch mehr sein. Eben, meine Ehe ist langweilig geworden, da muss doch mehr sein. Warum ist mein Ehepartner nicht mehr so, wie wir uns kennengelernt haben? Warum habe ich nicht so Erfolg wie andere im Beruf? Und das kann unzufrieden machen. Das kann dieses Anspruchsdenken aufstacheln. Wenn wir in der großen Politik schauen, dann sind da große friedensfördernde Maßnahmen, die angeregt werden. Zum Beispiel die UNO mit ihrer Friedenstruppe, wie wir allerdings jetzt sehen, eben wo es auch nicht klappt, da künstlich der Friede gar nicht gemacht werden kann. Da gibt es den Friedensnobelpreis, der von Alfred Nobel eingesetzt wurde, nachdem er gesehen hat, wie seine Erfindung, das Dynamit, hauptsächlich zu kriegerischen Zwecken eingesetzt wurde. Da soll die Friedenserziehung an den Schulen dazu dienen, die Kinder anzuleiten, mit Konflikten umzugehen. Da ist eine unserer Nachbarinnen, die nach Bosnien gefahren ist, und ich muss sagen, ein großer Einsatz, um den Leuten Friedenstänze beizubringen, weil sie gesagt hat, wenn die Leute Friedenstänze tanzen, dann werden sie friedlich miteinander umgehen, dann werden sie in innere Harmonie kommen. Ich habe mit ihr gesprochen, habe das etwas bezweifelt und habe da Skepsis angemeldet, ob nun diese Friedenstänze tatsächlich die Leute auseinanderbringen. Sie hat sich nicht davon abbringen lassen, aber ich habe keinen großen Erfolg bisher davon wahrnehmen können. Aber Einsatz war das gewesen. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Friedensbewegung, die in den 80er Jahren Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht hat, weil die Menschen Frieden suchen. Frieden schaffen ohne Waffen, hieß es damals. Und ich glaube, wir können ein Stück weit davon lernen. Denn auch Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Und da sehen wir, da wird Unfriede, Krieg, Zwietracht bekämpft, geantwortet wird darauf, eben nicht mit gleichen Mitteln, nicht wie du mir, so ich dir. Da gibt es die Möglichkeit, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, und vielleicht sagt manche Frau, um des lieben Friedens willen werde ich eben nicht mehr darüber sprechen, so wie wir es gerade gehört haben. Ja, dann ist Ruhe, dann gibt es wenigstens keinen Krieg in der Familie. Aber das ist meistens dann nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Irgendwo bleibt das doch noch im Hintergrund. Irgendwann muss das doch geklärt werden und kommt wieder zur Sprache. Wir können aufeinander zugehen, aufeinander hören, miteinander sprechen, Kompromisse schließen, die Ansprüche des anderen kennenlernen und darauf achten. Auslösende Situationen beseitigen, wenn wir wissen eben, der andere ärgert sich immer wieder darum, auch wenn wir das nicht einsehen, dann diese Konflikte zu umgehen. Und wir finden in der Bibel verschiedene Beispiele, wie Menschen mögliche Konflikten aus dem Weg gegangen sind. Ich erinnere mich an das Beispiel von David und Jonathan. Da war der David, der von dem Vater des Jonathan, vom Saul, unter Todesandrohung geflohen ist. Und der Jonathan könnte doch jetzt eigentlich aus Neid und auch aus Ärger über diesen David, der ja an seiner Stelle König werden wollte und das auch ganz offen gesagt hat, könnte sich doch über den ärgern. Was tut er aber stattdessen? Er sucht ihn auf dahin, wo er geflohen ist. Er besucht ihn, er spricht mit ihm, er versucht herauszubekommen, wie es ihm geht. Er sorgt sich um ihn, und da gibt es keinen Zwietracht. Wir erinnern uns an Paulus und an Barnabas, die auf der Missionsreise plötzlich sich anfangen zu streiten. Und ich denke, es ging damals über den Johannes Markus, über einen Mitreisenden, der eben dann auf der ersten Missionsreise des Paulus sich eben verdrückt hat, als er gemerkt hat, es wird langsam brenzlig. Und da hat Paulus gesagt, also nein, der kommt mir nicht mehr mit. Und eben Barnabas, der war etwas friedlicher und er hat gesagt, nein, also komm, wir müssen ihm noch mal eine Chance geben. Und schließlich nimmt er ihn auch mit und wir lesen später, da geht der Paulus doch tatsächlich auf den Johannes Markus zu und nimmt ihn dann auch auf eine eigene Missionsreise noch einmal mit. Er söhnt sich aus, sie kommen miteinander neu aus. Wie sieht das aber nun prinzipiell aus mit dem Frieden, wenn wir da in die Bibel hineinschauen? Die Bibel analysiert die Situation, wie es zu Unfrieden auf der Welt kommt, ganz eindeutig. Der Unfriede kommt durch die Unzufriedenheit, durch fehlendes Verständnis, durch Einsamkeit, Egoismus, durch den falschen Weg von Erfülltheit und Unzufriedenheit, weil der Mensch merkt, ihm fehlt etwas und letztendlich die Rebellion gegen Gott dahinter steht. Weil der Mensch nicht mehr auf seinen Schöpfer und sein eigentliches Ziel, auf das hin er geschaffen wurde, ausgerichtet ist, sondern nur auf sich selbst schaut, immer sich um sich selbst dreht und nur seine eigenen Bedürfnisse im Blick hat. Deshalb gibt es den Unfrieden. Eben, weil jeder Mensch nur seinen eigenen Vorteil im Blick hat. Frieden ist Frucht der Gerechtigkeit, heißt es in Jesaja 32, Vers 17. Und da heißt es auch ganz klar, dadurch Frieden kann nur da herrschen, wo auch Gerechtigkeit herrscht. Wir können Frieden nicht irgendwie machen, durch keine Demonstration, durch keine großen Willensanstrengung oder irgendein Psychoprogramm. Wenn wir im Umgang miteinander Frieden haben wollen, dann müssen wir die Ordnung Gottes beachten. Dann müssen wir darauf sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Dann müssen wir auch einmal den Blick von uns selbst wegwenden können, auf Gott wenden können. Jesus kommt ja als Befreier von Unfrieden und Zwietracht, von Krieg und Auseinandersetzung auf diese Erde. Und zwar den Krieg zwischen Gott und uns als Menschen zu beseitigen. Die Gleichgültigkeit, den Aufstand gegen Gott zu beseitigen. Und da wird uns als Menschen dieser umfassende Friede, den wir in Jesaja 11 auch lesen, wird uns verheißen. Da wird uns gesagt, hier kann der Anfang passieren. Jetzt im Moment drehst du dich um dich selbst herum. Aber dann kommt Jesus und bricht diese Schale, diese Eierschale, in der wir uns ja letztendlich auch nicht wohlfühlen, auf und zeigt uns, weist uns neu auf unser eigentliches Ziel, auf Gott hin. Und das ist etwas Faszinierendes, was immer wieder Christen erlebt haben, da wo sie sich auf Gott ausrichten, da wo sie plötzlich von sich wegschauen, erleben sie eine Befreiung und erleben gerade diese Selbstverwirklichung, da wo Gott uns sozusagen selbst verwirklicht, wo Gott uns Ziele weist, wo wir merken, wir werden von Gott verstanden, vollkommen besser, als wir uns selbst verstehen werden, weil Gott auch unsere geheimen Motive sucht, die wir versuchen selbst in unserem Leben zu verdrängen und irgendwo in den Hintergrund zu schieben. Jesus kann auch unser Vorbild sein, in dem Umgang mit anderen Menschen, den Kriegszustand mit Gott zu beseitigen, aber auch mit dem Leben untereinander. Da heißt es in den Seligpreisungen, Matthäus 5, selig sind die Friedensstiften schaffen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Und als Christen nennen wir uns doch Gottes Kinder. Da glauben wir doch an Gott, da vertrauen wir doch ihm, dass er uns erfüllen kann, dass wir dann nicht irgendwelche anderen Dinge dafür brauchen, die uns Ersatzbefriedigungen dafür liefern. Da glauben wir doch, dass Gott uns Frieden gegeben hat mit ihm, dass er Frieden geschafft hat durch Jesus Christus. Und dann sagt er nun, diejenigen, wenn ich das mal umdrehe, die Gottes Kinder heißen, die sind Friedensstifter. Im Römer 12, Vers 18 heißt es, haltet Frieden mit allen Menschen, soweit es an euch gelegen ist. Oder in Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden mit jedermann. Wir werden aufgefordert, nicht nur diesen Frieden für uns zu akzeptieren und zu sagen, ja Gott, das ist ja wunderbar, dass du jetzt auf mich zugekommen bist und mich befreit hast, dass ich nun nicht mich immer um mich selbst drehen muss, sondern das heißt, das hat praktische Konsequenzen in unserem Leben hier miteinander, in unserem Umgang miteinander, nämlich einmal zu schauen, wie geht es denn dem anderen, wie geht es meinem Nachbarn. Und da meine ich jetzt nicht nur der Nachbar, der daneben anwohnt, sondern, oder vielleicht brauche ich das Wort meinem Nächsten, der nun, der neben mir sitzt, der neben mir in der Wohnung lebt, der neben mir am Arbeitsplatz ist. Wie geht es dem? Haltet Frieden, soweit es an euch gelegen ist. Jaget nach dem Frieden mit jedermann, Hebräer 12, Vers 14. Oder die, die Frieden schaffen, sind Kinder Gottes. Da sollten wir herausgefordert sein, Frieden zu schaffen, so wie Gott uns auch den Weg zum Frieden gezeigt hat, nämlich den Blick wegzuwenden, nicht nur immer ich, sondern erst einmal auf den anderen zu schauen. Das heißt auch in der Ehe, erst einmal besorgt zu sein, was sind denn die Bedürfnisse des anderen? Wieso hat der andere denn diese oder jene Vorstellung? Nicht den Machtkampf, wer ist nun der Stärkere, wer sitzt am längeren Hebel, sondern das Wohl meines Ehepartners, den ich ja schließlich liebe oder zumindest dem ich das mal gesagt habe, dass ich ihn liebe, als ich ihn geheiratet habe und hoffentlich auch irgendwann nachher noch einmal. Welche Auswirkungen hat das? Was tue ich denn als Auswirkung davon, dass ich den anderen liebe? Schaue ich einmal, wie es ihm geht, warum er nun da und dort sich immer geärgert fühlt, wenn ich die Zahnpastatube so ausdrücke, wenn ich mit den schmutzigen Schuhen ins Haus gehe, wenn ich immer wieder an diesem oder jenen Punkt berühre. Und dann heißt es Gott, um Kraft darum zu bitten, selbst wenn mir innerlich irgendwas davon abhält, wenn innerlich ich ja trotzdem noch mich durchsetzen will und schließlich Pluspunkte sammeln will im Machtkampf untereinander, dann darauf zu verzichten. Da so, wenn ich das einmal bildlich brauche, wie Jesus das ja gemacht hat, Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht, Jesus, der als Diener seiner Jünger auftritt. Und wenn Jesus das tut, dann können wir Diener unserer Ehefrau oder Diener unseres Ehemannes ohne weiteres einmal sein und können einmal darauf achten, selbst wenn uns das nicht ganz genehm ist, selbst wenn uns das einmal ein bisschen Mühe bereitet, um da diesen Krieg zu schlichten, dem Krieg zu Hause zu entgehen und Auswege zu finden. Und das kostet natürlich Kraft, die wir nicht immer aus uns selbst heraus schöpfen können. Da sind wir auf Gott angewiesen. Sonst wird es Krampf. Wenn ich mir ein Programm jetzt aufschreibe und sage, jetzt will ich das und das und das tun, Leute, die ganz willensstark sind, die werden das eine Zeit lang schaffen. Vielleicht sogar über Jahre hinweg. Aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir die verändernde Kraft Jesu in unserem Leben einmal erfahren haben, dann können wir auch damit zu Jesus Christus kommen. Und oftmals brauchen wir dann gar nicht die große Kraft, nun diesen Frieden zu stiften, einmal auf den anderen zuzugehen, um Entschuldigung zu bitten, auf einmal auf den anderen zuzugehen und auch unsere Eigenarten und unsere Gewohnheiten zu verändern, auf den anderen einzugehen. Das ist dann oftmals eine Kleinigkeit, oftmals das meiste. Die meiste Schwierigkeit liegt darin, von uns selbst wegzuschauen. Nur nicht mich selbst immer im Blick zu haben. Wenn ich jetzt nach Hause komme, dann soll meine Frau mich doch erstmal fragen, wie es mir geht und soll mir einen Kaffee kochen und soll sich um mich kümmern, sondern zu sehen, wie ging es meiner Frau zu Hause oder umgekehrt, die Frau, eben wenn der Mann jetzt nach Hause kommt. Dann werden wir sehen, dann kann Friede herrschen und nicht nur Frieden, wenn die Waffen schweigen, so wie es in einem Lied heißt, sondern persönlicher Friede, Liebe herrscht da, wo wir aufeinander zugehen, aus der Kraft Gottes, wo wir Gott darum bitten, uns Kraft zu geben, uns selbst zu überwinden, denn da ist das Problem, unseren eigenen Stolz auch einmal zu sagen, ja, ich mache es jetzt anders, auch wenn ich das so gerne auf diese und jene Art tun würde. Frieden zu erleben, Liebe zu wagen und das Kriegsbeil wieder begraben. Auch dann werden wir selbst zufrieden werden. Da, ich habe in einige Familien, eben wiederum eine andere Familie, mit der wir vor kurzem gesprochen haben, seit Jahren ist da immer die Auseinandersetzung, immer der Kampf gegeneinander. Und da sagte die Frau, als ich mit ihr gesprochen habe, ihr gesagt hat, ja, verzichte doch auch einmal auf diese Ansprüche. Wenn es jetzt um den Streit im Urlaub geht, wo ihr hinfahrt, da fahren sie jetzt seit ein paar Jahren, jeder fährt woanders hin, weil sie können sich nicht einigen, wo sie zusammen in Urlaub hinfahren. Da habe ich gesagt, ja, verzichte doch einmal darauf. Schaut doch, dass ihr mal was gemeinsam macht, dass nicht nur immer du selbst im Mittelpunkt stehst. Das war für sie unvorstellbar. Nein, also ich kann doch jetzt nicht klein beigeben, da wo wir schon so lange diese Auseinandersetzung haben. Ich will doch auch mich durchsetzen. Ich will doch auch eben, ich freue mich jetzt schon so lange auf den Urlaub, ich will doch da und dort hinfahren. Aber dann gilt es, sich selbst zu überwinden, Demut zu haben, demütig zu sein. nicht das Recht auszuspielen, was wir scheinbar den anderen gegenüber haben. Auch Jesus hat nicht das Recht uns gegenüber ausgespielt, Herrscher über uns zu sein, sondern er kam auf die Erde und wurde unser Diener. Das heißt, oftmals auch Macht aufzugeben, weil wir wissen, wir müssen unsere Macht nicht durchsetzen, sondern Gott, der hinter uns steht, wird uns alles geben, was wir brauchen. Ich möchte euch nun nicht in den Abend gehen lassen mit so vielen Gedanken. Ich möchte euch sogar noch, obwohl es jetzt Ferienzeit ist, eine kleine Aufgabe geben, die dazu dienen soll, das Ganze auch praktisch werden zu lassen. Wenn ihr heute Abend irgendwo einen stillen Moment habt, dann schreibt euch doch auf einen Zettel hinten in die Bibel hinein irgendeine Person, von der ihr wisst, mit der lebt ihr in Unfrieden. Mit denen lebt ihr in Krieg, wenn ich es mal ganz radikal ausdrücke, auch wenn ihr es vielleicht nur eine kleine Unstimmigkeit nennen würdet. Eine Person, wo die Hand dazu stand. Und diese Person, nehmt euch vor, zu der ein ermutigendes Wort zu sagen, auf diese Person einmal zuzugehen. Nur eine Kleinigkeit. Ihr sollt nicht jetzt plötzlich ihr mit Liebe um den Hals fallen, sodass die nun denkt, ist das ein neuer Trick, um mich fertig zu machen, sondern dass ihr nur euch einmal überlegt, dass ihr anfangt, hier in der Freizeit einmal für diese Person zu beten, und ihr werdet immer daran erinnert, wenn ihr bei eurer stillen Zeit dann morgens die Bibel aufschlagt, werdet ihr immer daran erinnert, und dass, wenn ihr zurückkommt, oder vielleicht ist die Person ja hier, vielleicht sitzt sie direkt neben euch, das kann ja auch sein, das weiß ich nicht, dass ihr dann vielleicht hier schon diese Situation in der Freizeit benutzt, um jetzt und hier, also nicht jetzt gerade im Moment, aber hier in der Freizeit, versucht, einen Weg zum Frieden zu gehen, Friedenstifter zu sein, Kinder Gottes zu sein, Frieden zu stiften in eurer Umgebung, in der ihr lebt. Und ihr werdet sehen, das befreit Verbindungen. Das macht ganz neu offen für den anderen. Und da erlebt ihr die Kraft Gottes. Wenn ihr euch fragt, wo habe ich jetzt Gott das letzte Mal erlebt, da erlebt ihr die Kraft Gottes, wenn ihr ihn bittet und wenn ihr dann auf die anderen zugeht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.